Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Gerhard Kuppmann. Hallo Gerhard.
Hallo Martin.
Herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ja einige Anläufe genommen und jetzt hat es geklappt.
Ja, ich freue mich auch.
Ich freue mich nicht zuletzt deswegen, weil du ja ein alter Bekannter hier in der Stadtbibliothek in Fegesack bist. Ich habe gerade eben schon gehört, du warst schon du bist schon seit Ewigkeiten hier Kunde.
Ja, ich bin hier aufgewachsen und als ich zur Schule kam, war die Bücherei schon eine Anlaufstation für mich. Da mussten wir noch so Stöcke reinlegen in die Lücke, wenn wir das Buch rausgenommen haben.
Ja, Wahnsinn. Ich frage mich, wer unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sich an die Zeiten noch erinnern mag. Nichtsdestotrotz, Gerhard, auch wenn du für mich und für dieses Haus ein alter Bekannter bist, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern könnten dich vielleicht noch nicht kennen. Deswegen stelle ich dir jetzt die gleichen 10 Fragen, die ich hier allen Gästen stelle. Bist du startklar?
Ich bin bereit.
Gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ist das Glas halb leer oder halb voll?
Zurzeit ist es eher halb leer. Wir alle spüren doch die Ohnmacht, nicht direkt etwas tun zu können gegen diesen Wahnsinn. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, Hilfe zu leisten, egal in welcher Weise.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als Information, es ist Anfang März 2022, wo wir hier beisammensitzen und die Aufnahme machen. Ich glaube, der Zusammenhang, der ergibt sich.
Das ist hoffentlich deutlich geworden.
Ja. Lerche oder Nachtigall?
Je nach Stimmung.
Thriller oder Liebe?
Weder noch. Doch in meiner Arbeit kann es als Bestandteil durchaus wichtig sein.
Faust oder Mephisto?
Mephisto, weil der am Ende immer für die Realität steht.
Bleistift oder Schreibmaschine?
Maschine, also heute Computer.
Spontan oder mit Plan?
Plan. Ich brauche ein Konzept.
Mhm. Leipzig oder Frankfurt?
Weder noch. Zu viel Kommerz und das Gekracher der Verlage. Wer bekommt die Preise?
Das ist ein Statement. Werder oder Bayern?
Wenn schon Profisport, dann Werder. Sonst eher Grün-Weiß-Bekedorf, Kreis Kassel-Osterholz.
Die Grüße gehen raus an den Grün-Weiß-Bekedorf. Gut, dann bitte vervollständige doch. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
Tue ich, was mir wichtig ist. Familie, Freunde, meine Ehrenämter, Doku Blumenthal, Gedenkstättenarbeit. Dieses Tun gibt mir das Gefühl, meine Zeit nicht verplempert zu haben.
Vielen Dank für diesen Schnelldurchlauf. Gerhard, was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgebracht?
Mitgebracht habe ich heute ein paar ausgewählte Kurzgeschichten aus meinem Buch Begegnung. Für mich sind Begegnungen mit Menschen das Wichtigste im Leben überhaupt.
Dann lass uns doch mal hören.
Meine Familie musste 1945 flüchten aus den deutschen Ostgebieten. Ich war damals 1,5 Jahre alt. Die Väter waren im Krieg an der Front und die Mütter und Großmutter mussten sich darum kümmern, dass das alles organisiert wurde. Meine Mutter ist an den Folgen der Flucht gestorben und ich habe sie also gar nicht kennengelernt. Deswegen ist meine Begegnung eigentlich immer nur ideell gewesen. Ich habe immer versucht, ihr nahe zu kommen und habe aber das Glück gehabt, dass mein Bruder, der die Flucht erlebt hat mit 13 Jahren, dass der mir ganz viel erzählt hat.
Ah.
Und darüber, das hat mich sehr beschäftigt und darüber möchte ich eigentlich schreiben.
Ja.
Und da ich meinen Vater ja auch eigentlich nie gesehen habe, sondern erst nachdem der Krieg vorbei war, ist meine erste Begegnung die mit meinem Vater. Wir sind hier aufgenommen worden in Bremen-Nord, weil wir Verwandte hatten.
Mhm.
Und das war unser Glück, deswegen konnten wir die erste Zeit hier gut verbringen. Ich fange mal dort an.
Ja.
Wir verbrachten die Zeit von Ende Januar bis Ende April 1945 im Haus meines Onkels. Ich war viel mit Walter zusammen. Er zeigte und erklärte mir alles. So lernte ich Bremen-Nord kennen und erfuhr viel über die Menschen, die hier lebten. Auch andere Kinder in meinem Alter lernte ich durch Walter kennen und eine Menge über Politik. Darüber redete Walter gern, aber nur, wenn wir allein waren. Zur Schule mussten wir Kinder nicht gehen, es waren keine Lehrer da. So schrummerten wir herum, versuchten aber auch, den Erwachsenen zu helfen. Das half mir dabei, nicht mehr an meine Mutter zu denken, die zu der Zeit im Krankenhaus lag. Dann, so ab Mitte April, war irgendwie eine andere Stimmung bei den Erwachsenen zu bemerken. Ich fragte meinen Freund Walter, ob er das auch fühlte. Der lachte, als ich damit zu ihm kam. Jetzt endlich dauert es nicht mehr lange, sagte er. Pass mal auf, in ein paar Tagen sind die Engländer hier, dann ist endlich alles vorbei. Das wollte ich genauer wissen und bohrte nach. Doch Walter wich mir aus und vertröstete mich auf später. Warte nur ab, nur ein Gefallen musst du mir tun. Geh nicht in die Nähe der Werft, nicht zur Wolkamerei im Blumenthal und nicht zu den Fähranlegern im Fegesack und Blumenthal. Er sah mich da mal mit ernstem Gesicht an und fügte hinzu, versprich mir das. Ich versprach es ihm, ohne einzusehen, warum. Aber er wird seine Gründe gehabt haben. Später habe ich erfahren, weshalb. Die Betriebseinrichtungen der Werft und die der Wolkamerei sollten gesprengt werden, damit sie den feindlichen Truppen nicht intakt in die Hände fielen. Und die Fähren sowie die Anleger auf beiden Seiten der Weser sollten auch gesprengt werden, aus denselben Gründen. Ab Anfang Mai veränderte sich unser Leben. Es wurde lebendiger im Stadtteil. Die Erwachsenen saßen oder standen in Gruppen zusammen und redeten miteinander. Einige waren nachdenklich, aber vielen merkte man die Erleichterung an. Die ersten Kontakte zu den englischen Soldaten entstanden. Großmutter hatte mir in den vergangenen Wochen viel Freiheit gelassen. Eines Abends rief sie mich zu sich. Sie sagte mit Tränen in den Augen, es dauert nicht mehr lange, dein Vater kommt bald nach Hause. Ich fragte nach Hause? Aber Oma, das ist doch in Kledorf und wir sind hier. Ist das jetzt unser Zuhause, hier? Sie lachte, darüber reden wir noch später. Jetzt ist es so, dein Vater kommt hierher. Er ist jetzt unten im Süden bei den Amerikanern in Gefangenschaft. Die Einzelheiten erfahren wir sicher von ihm, wenn er angekommen ist. Dein Vater hat geschrieben und der Onkel an den Onkel, weil er vermutet, dass wir hier oder in der Nähe sind. Sollt sehen, es wird alles gut. Jetzt wurde mir richtig bewusst, dass Mutter nicht mehr wieder bei uns war. Und was ist mit Mutti, fragte ich. Großmutters Augen wurden ganz hell, als sie sagte, Fritz hat mit dem Doktor gesprochen, sie kommt nächste Woche hierher. Das tat gut, dass auch mein Vater hierher kommen würde. Und was das für mich bedeutete, konnte ich mir nicht vorstellen. Viel wichtiger war für mich die Nachricht, dass Mutter wieder gesund war und zu uns kommen konnte. Ich musste unbedingt mit Walter über meine Gefühle reden. Der war mit der Zeit wie ein Vater oder großer Bruder für mich geworden. Walter erklärte mir, wie das war für die Soldaten, die den Krieg überlebt hatten. Viele, die von der Ostfront kamen, wie mein Vater, haben sich nach Westen durchgeschlagen, um nicht in russische Gefangenschaft zu geraten. Im Süden, so Richtung Bayern, waren die Amerikaner. Die suchten unter den Soldaten nur die heraus, die zur SS gehört hatten. Diese wurden festgehalten, die anderen nur kurz überprüft und dann sich selbst überlassen. Deshalb konnte mein Vater den Kontakt zu seinem Bruder aufnehmen und war sicher schon auf dem Weg hierher. Woher Walter das alles so genau wusste, interessierte mich zu der Zeit nicht. Ich freute mich auf das Wiedersehen mit meiner Mutter und war ein bisschen gespannt auf die Begegnung mit meinem Vater. Die Zeit des Wartens war schlimm. Es war schon Ende Mai, als Mutter endlich aus dem Krankenhaus kam. Aber richtig gesund war sie immer noch nicht. Sie musste über den Tag immer längere Pausen machen. Ich hätte so gern geholfen, konnte aber nicht wirklich etwas tun. Mutter machte mir Mut. Hilf du so viel wie möglich Onkel Fritz und seinen Leuten. Damit hilfst du uns allen. Denn der sorgt zurzeit für uns. Und bald fängt für dich ja auch die Schule an. Schule? Darauf hatte ich keine Lust. Zu Hause in Kledorf war ich zuletzt in die 7. Klasse der Volksschule gegangen. Wie das hier weitergehen sollte und ob wir überhaupt hier bleiben würden, wusste ich ja nicht. Mutter meinte, darüber mach du dir keine Sorgen. Die Behörden werden sich schon melden und dann gehst du wieder zur Schule. Wo das sein wird, sehen wir dann. In unserer alten Heimat sicher nicht. An einem heißen Tag, ich glaube Anfang Juni, war helle Aufregung im Haus. Alle redeten durcheinander. Der Willi kommt, sagte Großmutter immer wieder vor sich hin und wischte mit ihrer Schürze über das Gesicht. wann er genau ankommen würde, wusste sie nicht. Nur so viel heute noch. Ich bot gleich an, ich kann ja mit Walter draußen auf ihn warten. Die Erwachsenen erlaubten mir das. Das war ein komisches Gefühl, als wir draußen an der Tanksäule standen. Ich lief wieder und wieder zur Straße. Wann kommt er denn endlich? Wir setzten uns an die Tanksäule und warteten. Und dann, plötzlich, kam ein dünner Mann auf dem Hof, sah in unsere Richtung. Er hatte eine graue Hose an, ein schmutziges Hemd mit riesigen Flecken unter den Armen, darüber Hosenträger. Einer davon war zusammengeknotet. Über den einen Arm trug er einen dicken Mantel, auf dem Rücken einen Rucksack. In der anderen Hand hielt er einen Beutel und eine graue Schirmmütze. Das Gesicht mager. Er hatte eine Brille mit schwarzem Rand auf. Eins der Gläser war kaputt, da waren Sprünge drauf. An den Füßen hatte er Stiefel, einer war an der Spitze offen. Ich stand wie angeklebt, sah mich nach Walter um. Aber der war ins Haus gegangen, wollte bestimmt den anderen Bescheid sagen. Der dünne Mann kam auf mich zu, reichte mir seine Hand, die war ganz kalt. Er sagte, du bist Horst, stimmt's? Ich konnte nichts sagen, nickte nur. Der dünne Mann fing an zu weinen, legte den Mantel ab neben die Tanksäule und sagte leise, ich bin euer Vater. Dann setzte er sich auf den Mantel, senkte seinen Kopf zwischen die Arme, die auf seinen Knien lagen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte, war zu überrascht von dieser plötzlichen Begegnung. Dieser dünne Mann, der da saß und weinte, sollte mein Vater sein? Ich hatte ihn lange nicht gesehen, beugte mich zu ihm herunter, wollte in sein Gesicht sehen, ihn etwas fragen. Doch ich traute mich nicht, ihn anzusprechen, wandte mich ab. Jetzt kam sie angelaufen, zuerst Oma. Der dünne Mann war aufgestanden und Oma umarmte ihn. Ich verstand nicht, was sie sagten, aber dass sie weinten und sich gar nicht beruhigen konnten, habe ich gemerkt. Dann kam Mutter mit den beiden kleinen Kindern. Großmutter ließ den Mann los und nahm die Kinder in die Hand. Mutti ging auf den Mann zu, langsam, legte eine Hand an seine Wange, so als wollte sie ihn zuerst fühlen, sicher sein, dass er es ist, der da steht. Ihr Mann, dünn, blass, mit herunterhängenden Armen. Weiter konnte ihn nicht hinsehen, ging ein paar Schritte zurück. So, das war die Begegnung mit meinem Vater.
Das war eine Gänsehautbegegnung für mich.
Und jetzt kommt die Begegnung mit meiner Mutter. Die neue Mutter. Wir waren fünf. Großmutter, Vater, mein großer Bruder, meine Schwester und ich. Der Jüngste, 8 Jahre alt. Seit Tagen lag eine sonderbare Stimmung über uns. Die Erwachsenen sprachen leiser oder verstummten, wenn wir Kinder in ihrer Nähe waren. Einmal hörte ich, wie Großmutter sagte, unsere Else ist jetzt seit 6 Jahren tot. Es wird Zeit, dass eine jüngere Frau ins Haus kommt und sich um die Kinder kümmert. Der wird uns bald besuchen, der Willi wird wieder heiraten. Unsere Else, damit war meine Mutter gemeint, ich kannte sie nicht. Als sie starb, war ich 2,5 Jahre alt. Manchmal war ich schon traurig, wenn meine Freunde mir von ihrer Mutter erzählten. Wenn ich Großmutter nach Mutter fragte, hieß es immer, sie wohnt jetzt ganz weit weg, noch hinter dem Regenbogen. Ich wollte wissen, ob wir sie dort besuchen können. Das geht leider nicht, sagte Oma dann, damit müssen wir uns abfinden. Danach hatte ich einen Traum. Ich gehe über den Regenbogen zum anderen Ende. Dort treffe ich eine Frau, die mich fragt, woher ich komme. Von zu Hause. Über den Regenbogen. Ich will meine Mutter besuchen. Deine Mutter besuchen? Komm doch näher, lass dich anschauen. Ich höre die Frau, sehe sie auch. Um sie herum fallen unruhige Schatten, die ihre Gestalt umhüllen. Sie reicht mir eine Hand, mit der anderen streicht sie über meinen Kopf. Ich spüre die Hand nicht. Über meinen Kopf geht ein leichter Luftzug. Dann wache ich auf. An einem Sonntag war es soweit. Die neue Frau sollte zu Besuch kommen. Ich war so gespannt. Sie kam ins Zimmer, setzte sich. Mein Vater stupste mich an. Geh zu ihr, sie freut sich auf dich. Ich traute mich. Sie nahm meine Hände, hob mich an und setzte mich auf ihren Schoß. Ich spürte ihre Hand auf meiner Wange und sie strich über meinen Kopf. Sie roch gut und ihre Hände fühlten sich warm an. Das tat gut. Ich traute mich, sie zu fragen, bist du jetzt meine Mutter? Sie nahm ihre Hände zurück, richtete sich auf und sagte, ich bin nicht deine Mutter. Ich sprang auf und lief fort, wollte nur weg, weg von ihr, nur weg. Es hämmerte in meinem Kopf, ich bin nicht deine Mutter. Das hat sehr weh getan. So, das war die Begegnung mit meiner Mutter. Und jetzt muss ich unbedingt erzählen, wie es denn war, als wir zur Schule kamen. Ich bin immer noch in der Haut meines Bruders jetzt.
Ja.
Die Schule. Vater ging früh zur Arbeit, zu Fuß zu der Baustelle, auf der er gerade arbeiten musste. Abends kam er spät zurück, war müde und hatte wenig Zeit. Ich fühlte mich allein gelassen. Deshalb ging ich fast jeden Tag zu Walter und sprach mit ihm über meine Sorgen. Bei einem dieser Besuche, es muss Ende August gewesen sein, sagte er, dass die Schule den Unterricht wieder aufnimmt. Ab September sollte es losgehen. Dann hätte ich einen anderen Tagesablauf, könnte Kinder in meinem Alter kennenlernen und das sei gut für mich. Ich würde mich ablenken und von meinen ganz persönlichen Problemen. Andere Kinder in meinem Alter hatte ich schon kennengelernt. Die meisten im Lager, in dem wir jetzt wohnten, das waren so Häuser aus Holz, irgendwie leicht gebaut. In der Schule würden auch noch andere dabei sein, nicht nur die aus den Baracken. Und überhaupt, wie das in der Schule sein würde, das machte mir Angst. Wie würden die, die mich nicht kannten, auf mein Stottern reagieren, das mir auf der Flucht passiert war, als ich vom Pferd gefallen war? Walter machte mir Mut, versuchte mir die Angst zu nehmen. Er sagte, am besten du geht ganz offen damit um. Gleich wenn der Lehrer euch fragt, wer ihr seid und woher ihr kommt, erzählst du deine Geschichte. Muss ja nicht gleich alles sein. Ganz wichtig ist, dass der Sturz mit dem Pferdewagen daran vorkommt. Du wirst sehen, viele werden Verständnis haben und dich so akzeptieren, wie du bist. Auch mit dem Stottern. Sicher wird es einige geben, die dich hänseln, aber das ignorierst du einfach. Sollst mal sehen, das wird schon gut gehen. Nur Mut. Mit dem Beginn der Schule begann für mich ein neues Leben. Nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Die Schule, zu der ich gehen musste, war nicht weit entfernt, nicht mal einen Kilometer. Sie befand sich direkt neben der Altomener Kirche. In meiner Klasse waren aus dem Lager dabei ein Mädchen, Hertha und zwei Jungen, Hans-Georg und Egon. Die anderen, wir waren über 30, kamen aus Fegesack und Aumund. Am ersten Tag stellte sich unser Klassenlehrer vor, der hieß Dr. Braun. Der hatte so eine Narbe auf seiner Wange, von seinem rechten Auge bis hinunter zum Kinn. Der erste Schultag verlief ganz anders ab, als Walter und ich das in unserem Gespräch gedacht hatten. Nachdem Dr. Braun sich vorgestellt hatte, sagte er uns, welche Lehrer was unterrichten würden. Dann fragte er, woher wir kämen. Als er dann mal fertig war, ordnete er an, die Flüchtlinge, die aus dem Barackenlager, setzten sich ganz nach hinten. Warum das so sein sollte, wussten wir nicht. Es machte uns auch nicht aus. Wir kannten uns ja schon. In der ersten Woche passierte nicht viel. Wir lernten die anderen Lehrer und die Mitschüler kennen. Ich hielt mich zurück, versuchte so wenig wie möglich zu sprechen. Das half allerdings nicht viel. Alle hatten schnell gemerkt, dass ich ein Problem hatte. Einige gingen darüber hinweg, andere verteilten Seitenhiebe. Wie, da kommt der Stotterer aus dem Lager, wo die Polacken wohnen. Ich versuchte das zu ignorieren, wie Walter mir geraten hatte. Es waren auch nur wenige, die so eklig zu mir waren. Trotzdem tat das weh, wenn ich es hörte. Dr. Braun hat mich kaum beachtet. Ich hatte das Gefühl, für ihn war ich gar nicht da. Das war mir auch recht. Hielt mich aber nicht davon ab, ihn genau zu beobachten und aufmerksam hinzuhören, wenn er etwas sagte, was nicht direkt zum Unterricht gehörte. Mir fiel auf, dass seine Narbe an der Wange immer ganz rot wurde, wenn er sich ärgerte. Ich sprach mit Walter über diese auffällige Narbe. Der hat mir erklärt, dass das ein Schmiss wäre. Das sei eine Verletzung, die Studenten sich bei den Treffen in ihren schlagenden Verbindungen mit einem Säbel zufügen. Ein Ritual bei den Akademikern. Wer etwas auf sich hielt und dazugehören, etwas darstellen wollte, musste so eine Narbe haben. Dr. Braun hat schon etwas dargestellt, vor allem sich selbst. Immer wieder hat er Geschichten aus seiner Zeit als Offizier bei der deutschen Wehrmacht erzählt, wie tapfer seine Männer doch waren und wie sie gestorben sind für das Vaterland. Auch kam von ihm oft der Spruch, ja, wir haben mit Soldaten gekämpft und nicht wie die Engländer und Amerikaner, die nur in ihren Flugzeugen saßen und Bomben auf Frauen und Kinder abgeworfen haben. Anfang Dezember bekamen wir eine neue Mitschülerin, die hieß Brigitte. Ich hatte sie schon einmal kurz gesehen. Sie und ihre Familie waren neu im Lager zugezogen. Sie wohnte in einer der Baracken zur Grenzstraße hin, also ganz am anderen Ende des Platzes. Die Grenzstraße ist übrigens heute hier, wo das Gebäude ist. Dr. Braun stellte Brigitte vor mit der Bemerkung, die gehört jetzt zu unserer Klasse. Sie kann ja nichts dafür, dass ihre Eltern feige vor den Russen abgehauen sind. Brigitte stand ungefähr 2 Schritte neben Dr. Braun. Ich habe genau gesehen, wie sie zusammenzuckte, als er das gesagt hatte. Dann stob er sie mit spitzen Fingern zur Seite und sagte, »Setz dich erstmal nach hinten zu den anderen Flüchtlingen in die letzte Reihe. Ob du Freunde findest, wird sich zeigen.« Brigitte hatte während der ganzen Zeit nur auf den Boden geschaut. Ihre Ohren waren ganz rot. Sie umklammerte ihre Tasche und ging mit gesenktem Kopf zu dem Platz, der hinten bei uns noch frei war. Es war ganz ruhig in der Klasse. Keiner hat etwas gesagt oder gekichert, wie die Mädchen das sonst immer getan haben, wenn der Doktor was erzählt hat. Der hat gemerkt, dass die Stimmung umschlug, ihm entgegen. Er fing an zu befehlen. Holt eure Hefte vor, wir schreiben ein Diktat. Das gilt für alle. Nach der Schule gingen wir 4 aus dem Lager, Hertha, Hans-Georg und ich, wie immer gemeinsam nach Hause. Vor uns ging Brigitte. Sie hatte Gummistiefel an, die oben am Rand wie abgeschnitten aussahen und wohl irgendwie zu groß waren, denn die schlappten so hinterher. Darin trug sie Strickstrümpfe und einen bunten Rock, der aussah wie 2 zusammengenähte Schürzen. Darüber eine gelbe Strickjacke, die viel zu lang war und ihr bis über die Knien hing. Auch fror sie bestimmt, denn sie hatte ihre Tasche ganz dicht unter ihr Gesicht geklemmt. Ich dachte, irgendwie kommt sie sich jetzt verfolgt vor. Die anderen 3 hatten denselben Eindruck, denn wie auf Kommando gingen wir langsamer. Nach einer Weile sagte Hertha, lass uns schneller gehen, wir holen sie ein, bevor wir bei den Baracken sind. Hans-Georg, Egon und ich zögerten, wussten nicht so recht, wie wir uns verhalten sollten. Brigitte stapfte vor uns her. Hertha ließ nicht locker, ging schneller. Wir hinterher holten Brigitte ein. Hertha sprach sie an. Mach dir nichts daraus, was die anderen in der Schule oder die Erwachsenen im Ort sagen. Das haben wir auch zu hören bekommen, wie die Leute hier über Flüchtlinge denken, dass wir ihnen den Platz in den Häusern wegnehmen und ob wir überhaupt richtige Deutsche sind. Andere helfen uns, weil sie wissen, dass wir fliehen mussten vor den Russen. Brigitte hatte sich alles angehört, ohne etwas zu sagen. Als sie im Lager kam, sagte sie, ob ich morgen zur Schule komme, weiß ich noch nicht. Ich muss erst mit meiner Mutter reden. Am nächsten Tag, ob Brigitte heute wieder da ist, war das Erste, was Hertha fragte, als wir uns auf dem Weg zur Schule machten. Gespannt darauf gingen wir viel schneller als sonst. Einige unserer Schulkameraden standen schon auf dem Hof. Auch Brigitte war da, wieder so angezogen wie gestern und wieder in derselben Haltung, ihre Tasche dicht unter dem Kinn haltend. Die friert doch bestimmt, sagte Hertha und ging auf sie zu. Wir wollten sie zurückhalten, aber Hertha ließ das nicht zu. Alle sahen zu ihr hin. Hertha streckte Brigitte ihre Hand hin und sagte, so laut, dass es alle hören konnten, du sitzt heute wieder neben mir. Ein Lächeln huschte über Brigittes Gesicht. Sie stellte ihre Tasche ab, nahm Herthas Hand, hielt die für einen Moment ganz fest, senkte ihren Kopf wieder und sah sich wie suchend um, wollte wohl testen, wie die anderen reagierten. Stolz sah Hertha in unsere Richtung. Wir nickten ihr zu. War Brigitte damit aufgenommen in die Klassengemeinschaft? In die von uns 4 auf jeden Fall. Jetzt hob Brigitte ihren Kopf auch wieder etwas höher. So konnte ich ihr Gesicht sehen und ihre Augen. Dass sie sich ein wenig freute, war ihr anzusehen, denn sie lächelte ein bisschen, obwohl ihre Augen dabei nicht glänzten, sondern eher traurig aussahen. Die anderen Kinder auf dem Schulhof hatten sich auch ganz vernünftig verhalten. Kein abfälliges Wort über ihre Kleidung oder so. Nach der Schule gingen wir gemeinsam nach Hause ins Lager. Dabei erzählte Brigitte ein wenig von sich und ihrer Familie. Sie hatte noch einen kleinen Bruder und sie kam aus Schlesien. Zuerst wollten die Behörden in Bremen sie nicht nach Vegesack gehen lassen. Die Stadt konnte keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, hieß es. Nur weil ihr Vater in Vegesack aufgewachsen und kurz vor Kriegsende gefallen war, wurde der Familie erlaubt, bei den ausgebombten Angehörigen ihres Vaters, die schon im Lager wohnten, einzuziehen. Dr. Braun passte nicht, wie wir Brigitte aufgenommen hatten. Er nahm sie immer dran, wenn knifflige Fragen zu beantworten waren, obwohl sie sich kaum meldete. Sie hatte aber immer gute Antworten auf seine Fragen parat. Weil es draußen zu kalt war, hielten wir unsere Frühstückspause in der Klasse ab. Dr. Braun saß dann an seinem Pult und trank etwas aus einer Feldflasche. Wenn er danach durch die Klasse ging, roch das immer so komisch. Einmal blieb er bei Brigitte stehen. Die hatte ihr in Zeitungspapier eingewickeltes Brot hervorgeholt und auf den Tisch gelegt. »Musst du dein Brot in Zeitungspapier eingewickelt mitbringen? Das ist unhygienisch. Und wie alt die Zeitung ist? Morgen hast du dein Brot in Brotpapier eingewickelt oder bringst es in einer Brotdose mit. Ist das klar?« Alle sahen zu Brigitte hin, die schluckte und begann zu weinen, hatte sich aber schnell wieder im Griff. »Wir haben kein Brotpapier und eine Brotdose auch nicht. So ein Unsinn, sowas hat jeder.« Von da an saß Brigitte stocksteif auf ihrem Platz, und wenn der Dr. Braun sie etwas fragte, antwortete sie, weiß ich nicht. Als wir auf dem Weg nach Hause waren, lief sie gleich los, rannte vor uns her. Hertha wollte ihr nach. Hans-Georg hielt sie zurück. Lass sie gehen, das müssen wir anders machen. Ich habe eine Idee. Wir vier treffen uns heute Nachmittag auf dem Kirchplatz. Nachmittags am Treffpunkt kam sofort die Frage, was ist das für eine Idee? Ja, wir rufen die anderen zusammen und morgen kommen alle mit in Zeitungspapier eingewickeltem Frühstücksbrot in die Klasse. Hertha sah mich an, dann zu Hans-Georg. Du spinnst, das kriegen wir nicht hin, die Fegesacker machen da nicht mit. Du wirst sehen, komm, gehen wir an die Arbeit. Das klappt bestimmt. Wir machten uns auf den Weg und versuchten, die anderen Schüler zu überreden, mitzumachen. Einige waren gleich einverstanden, andere wollten erst mit ihren Eltern sprechen. Am späten Nachmittag hatten wir schon die meisten auf unserer Seite. Abends sprachen wir noch mit meinem Freund Walter über unseren Plan. Kinder, was macht ihr für Sachen? Das war seine erste Reaktion. An seinem Tonfall merkte ich, er war stolz auf uns. Nur, wie wollt ihr das weiter organisieren? Wenn ihr das wirklich ernst meint, solltet ihr möglichst alle dazu bringen, mitzumachen. Am besten, ihr geht heute noch mal rum und versucht, die anderen zu überzeugen. Und wenn dann morgen der Unterricht beginnt, bis zur Frühstückspause, kein Wort darüber. Wenn dann Frühstückspause ist, müssen alle zum selben Zeitpunkt ihr Brot auspacken. Aber was ist mit Brigitte? Die hat doch gesagt, sie hat kein Brotpapier. Sollen wir ihr von unserem Plan erzählen? Nein, wenn ihre Mutter irgendwie das Papier auftreibt, ist der Erfolg umso größer. Weil sie ihr Brot dann aus Brotpapier oder einer Brotdose auspackt und der Rest der Klasse Brote in Zeitungspapier eingewickelt auf den Tisch legt. Wir rannten nochmal los und nahmen den anderen das Versprechen ab, sich an das Zugesagte zu halten. Ich hatte das Gefühl, dass alle mächtig gespannt darauf waren, wie die Sache ausgehen würde, auch die Fegesacker. Woher Brigitte am nächsten Tag die Brotdose und das Brotpapier, in das ihr Brot eingewickelt war, herbekommen hatte, habe ich bis heute nicht erfahren. Wenn ich Walter darauf angesprochen habe, hat der nur in sich hineingelächelt. Mit dem Dr. Braun ist nach dieser Frühstückspause irgendetwas passiert. Er hat nie mehr über seine Zeit als Offizier bei der deutschen Wehrmacht gesprochen und auch nicht über Flüchtlinge.
Gerhard, das waren so berührende Geschichten, finde ich. Vielen Dank, dass du die hier geteilt hast. Wie ist es denn, wenn von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch jemand nochmal nachlesen möchte oder noch mehr Geschichten von dir lesen möchte? Wo bekommt man deine Bücher?
Ja, kann er zu Herrn Marder gehen oder im Blumenthal zur Bücherstube. Da sind die Vorräte.
Mhm, Blumenthaler Bücherstube und Herr Marder, das ist Otto und Sohn hier.
Otto und Sohn, wie gesagt.
Ja. Genau. Super. Also Gerhard, vielen Dank für diese tolle, bewegende Lesung. Vielen Dank für deinen Besuch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Feedback geben möchten, dann natürlich gerne, wie immer, das geht zum Beispiel gut über unsere Website stabi-hb.de/Gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter, geben Sie uns 5 Sterne in Ihrer Podcast-App. Die Autorinnen und Autoren und auch ich, wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.